Schön, dass ihr das trotz Ferien, aber viele haben auch gar keine Ferien geschafft, hat hierher zu kommen. Heute habe ich ein Thema, das hat man schon lange nicht mehr erklärt, aber das ist total wichtig in unserem Leben. Und es geht um Taufe. Wo schaltet ihr das ein? Ja? Es geht um Taufe, und zwar um die Wassertaufe. Einige von euch sind schon tauft, manche sind vielleicht noch nicht tauft. Ich weiß es nicht genau, aber ich möchte euch mal zeigen, wie wichtig Taufe ist, und ich möchte euch auch mal zeigen, was Taufe überhaupt bewirkt und dass diese Entscheidung, die du bei der Taufe getroffen hast, nicht die Taufe, sondern die Entscheidung, dass die jeden Tag erneuert werden darf, ist total wichtig. Okay, wir haben zwei Bibelstellen. Matthäus 28, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin, und das sagt er zu seinen Jüngern, und macht alle zu Jüngern, alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der sagt nicht, geht hin, und wenn die wollen oder wie auch immer, die Option ist offen, sich nicht taufen zu lassen, der sagt einfach, macht es, geh hin und tauf sie. Und er lehrte sie alles halten, was ich euch, oder lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und in Markus 16 heißt, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vater, wir danken dir jetzt, dass das, was wir heute Morgen hören, Vater, in unser Herz dringt. Dass das, was heute Morgen du zu uns sagen willst, dass das unser Herz erreicht. Und wir geben dir alle Ehre dafür, Vater. Vater, lass uns, schenk uns Verständnis, Vater, über die Taufe und über deinen Plan und deinen Wille mit der Taufe. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Geist Gottes, wir danken dir, dass du da bist. Wir verlassen uns auf dich. In Jesu Namen. Amen. Was steht jetzt unten? Der, wo tauft wird, der wird errettet. Aha. Das ist ja schon mal gut. Also, ist vielleicht die Taufe gar nicht zur Errettung da? Weil, stellt euch mal vor, da waren die drei Kreuze, die zwei Verbrecher und Jesus. Und dann sagt der eine zu ihm, Jesus, mit dir will ich nichts zu tun haben, geschieht dir recht. Der andere sagt, Jesus, du bist unschuldig, wir sind schuldig. Und hilf mir. Und Jesus sagt was zu ihm? Jesus sagt zu ihm, ja, guck mal, wie wir da hinten vom Kreuz runterkommen. Ein Wasser findet und dann dunkelt ihn unter und dann bist du errettet. Nee, das sagt er nicht. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das, um mal klarzustellen, die Taufe ist nicht dazu da, uns zu erretten. Überhaupt nicht. Aber die ist genauso ein wichtiger Bestandteil wie alle Dinge, die Jesus zu uns gesagt hat. Ganz genauso wichtig. Und jetzt gucken wir uns was an. Mit dem habt ihr vielleicht gar nicht gerechnet, aber das hat ganz viel mit der Taufe zu tun. Und wir sehen hier, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten wohl gesehen. Ich glaube, die Ägypter, die Israeliten, als sie in Ägypten waren, die haben ihr Elend nicht wirklich gesehen. Weil wenn wir das anschauen, sobald sie dann wirklich rausgeführt worden sind, da hat's ihnen nach den Fleischtöpfen in Ägypten gelüstet. Da haben sie gesagt, oh, wir sehen uns wieder zurück, das war so einfach, wir haben zwar schaffen müssen, aber da war vieles einfacher. Und dann heißt's, Gott hat es gesehen, weil Gott hat eine andere Vorstellung von Leben und Leben mit ihm, wie wir manchmal haben. Und was mich total an dieser Geschichte total fasziniert hat, war Folgendes. Ich lese das letzte Mal nicht. Und ich bin, ab Vers 8, und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter. Und sie, aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaiter, der Hethiter, der Ammoniter, der Parsiter, der Heviter und der Jebusiter. Was sind es? Lauter Iter. Aber alle durch die Bank, wohlgemerkt, dieses Land ist bewohnt gewesen von den Leuten. Dieses Land war bewohnt von diesen Hethitern, Jebusitern. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, ich bringe sie in ein Land, wo lauter Feinde sind. Ich möchte, dass ihr eins im Gedächtnis behaltet. Das Neue Testament ist geschrieben worden, zur Belehrung und zur Rechtweisung, auf das mir das im Neuen Testament steht, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Belehrung. Und es heißt auch, dass das, was im alten Bund damals passiert ist, dass uns das ein Beispiel ist. Und betrachte das mal als Beispiel. Jetzt heißt es hier wirklich, Gott sagt, ich bringe die in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, aber das Land gehört Feinde. Und was setzt das schon mal voraus? Das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Sind die fähig gewesen, das aus eigener Kraft irgendwie zu machen? Nee, überhaupt nicht. Und das war das, was Gott von Anfang an beabsichtigt gehabt hat mit seinem Volk. Er hat gesagt, okay, ich bringe euch in ein Land, aber in dem Land seid ihr total abhängig von mir. In diesem Land könnt ihr alleine nichts tun. Und dann musst du erstmal Ja sagen. Der Mose hat es gewusst, nämlich der Mose, von ihm wird berichtet, obwohl er ein Sohn der Tochter Pharaos war, zog er es vor, mit dem Volk Gottes in der Wüste Ungemacht zu erleiden. Der Mose hat es vorzogen, das alles auf sich zu nehmen. Klar, dir wird aufgesprochen, wenn du zu Jesus kommst. Es wird gut und es stimmt auch. Das sind ganz viele Verheißungen Gottes. Erinnert euch mal bitte an die Predigten zurück, die letzte Mal über die Gottesfurcht und auch die letzte über die Tür. Es geht immer darum, ganz eng an Jesus zu bleiben, weil du bist auch im Feindesland, genauso wie die damals im Feindesland waren. Und du kannst, vielleicht siehst du das nicht mehr, vielleicht sehen es die auch nicht mehr, das waren ja schon 430 Jahre, als die, oder so lang wie die schon in Ägypten waren. Da ist ja schon Generation um Generation gewesen. Und das sind ja auch Teenager gewesen, die dann irgendwann mal gesagt hat, es können meine Eltern, was die da erzählen, das kann's nicht sein von dem Gott. Den Gott, den gibt's vielleicht gar nicht. Weißt? Und die haben sich schon ein Stück weit vielleicht an diese, in dieses Leben gewöhnt, weil die waren total umgeben von lauter Götter. Da waren, könnt ihr vielleicht von den Bildern her, das sind diese Götter mit Tierköpfen. Kennt ihr von Ägypten her? Ja? Weißt, die waren das gewöhnt. Wir waren das auch gewöhnt, uns zu leben, bevor wir Jesus kennen. Weil um uns herum ist nichts anderes. Wisst ihr, was die einzigste Frage war, die mir total wichtig war, als ich mich bekehrt habe? Ja, sind jetzt die Katholischen und alle nicht richtig? Das war so meine Frage. Es kann doch sein, dass so viele Leute in die Irre gehen. Gut, mittlerweile habe ich dann festgestellt, es gibt hier Gläubige und da Gläubige. Es gibt eine Freikirchengläubige und es gibt Gläubige in der katholischen Kirche. Weißt? Aber das war meine Frage. Ich habe mich gefragt, sind die alle daneben? Weil das ganze System, alles was ich in der Schule gelernt habe, das ist entgegen dem, wie Gott denkt. Und Gott ruft die raus. Und er sagt, ich bring dich in ein anderes Land. Die ganze Gewohnheit, die sie gehabt haben, alle Dinge, die in ihrem Leben bisher waren, die sollen nicht mehr gelten. Und wohlgemerkt, wo sind sie denn hinzogen? In die Wüste. Mein Gott, die sind in die Wüste gezogen. Was bedeutet Wüste? nichts zu trinken, nichts zu essen, heiß wie Schwein. Ehrlich, die sind in die Wüste. Gott sagt, hey, ich führe euch raus. Milch und Honig, ja, aber zu Feinde, Schwierigkeiten, Probleme und so weiter. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten die ganzen Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israel angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Das war der erste Schritt raus aus dieser ganzen ägyptischen Geschichte und zu sagen, Mose, wir als Israeliten, wir identifizieren uns mit dir. Mit dem, was Gott zu dir geredet hat. Mit dem, was Gott mit dir vorhat. Mit dem, was dein Plan ist, Gott, mit dem identifizieren wir uns. Egal, was vorher war. Und woher ich das weiß, dann hat Gott was gemacht. Könnt ihr geschwind das Bild zeigen? Ah, sieht man schlecht. Ich war die Woche auf der Landesgartenschau in Ellwangen. Super, wirklich super. Und das soll zeigen, das sind die Wellen, so, die sich auftrümmen und da gingen die Israeliten durch. Dann steht 2. Mose 14, 22, wo sie durchs Meer gegangen sind. Gut, man kann es sehen, man muss es nicht sehen. Ich wollte bloß sagen, es lohnt sich, auf die Landesgartenschau nach Ellwangen zu gehen. Muss Werbung machen. War nicht gesponsert, ne? Aber, okay, kannst du wieder mal Präsentation. Okay, und genau das ist dann passiert. Die haben sich entschlossen, wir gehen raus. Die waren schon das Volk Israel, wohlgemerkt, die waren schon das Volk Israel. Die waren schon Gottes geliebte Kinder, waren sie schon. Aber dann haben sie Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir lassen das hinter uns, was vorher war. Und wir gehen in ein neues Leben, das echt nicht unbedingt rosig aussieht. Gott hat zwar was versprochen, aber da gibt es Feinde und. Und dann gehen sie durch. Und dann macht Gott was total Interessantes. Gott lässt, als diese Welt, dieses Ägypten kommt und sie wieder einholen will, wie es bei manchmal ist bei uns ja auch so, dass die Welt kommt und diese Verlockungen und das, was um uns rum ist, wenn das kommt, dann macht Gott was ganz Tolles. Er ertränkt diese Welt. Und genau das, was hier passiert ist, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind. Das ist später die Beschattung gewesen, die Beschattung in der Wüste. Und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Was hier passiert ist, Gott sagt, ich habe sie tauft. Aufgrund was hat er sie tauft? Aufgrund ihrer Identifizierung mit Mose, mit dem Plan Gottes, dass sie bereit waren, den Weg zu gehen. Sie waren bereit, den Weg zu gehen mit Gott. Und genau deswegen sagt Gott, ich mache einen Schnitt. Und genau das ist Taufe immer. Das ist ein Schnitt zu vorher und zu nachher. Deswegen, es gibt auch keine Kindestaufe. Ein Kind kann sich jetzt entscheiden. Ein Kind kann keinen Schnitt machen. Ein Kind kann nicht sagen, oh ja, oh, ich gehe jetzt mit Gott. Nee. Und das ist auch nicht zur Errettung. Aber was wir auch hier machen, ist, wir segnen Kinder. Wir segnen sie für den Plan und für den Weg Gottes. Wir segnen sie, legen ihnen die Hände auf, genauso wie es Jesus auch gemacht hat. Aber es gibt keine, sorry, es gibt keine Kindestaufe. Weil dieses Zentrale fehlt, diese Entscheidung zu sagen, ich verlasse den Weg, den ich jetzt gehe und ich gehe mit Gott. Genau das fehlt. Und sie haben alle denselben geistlichen Trank, die geistliche Speise gegessen und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Und der Fels war wer? Im Alten Testament? Wie oft der Engel des Herrn auch? Jesus! Der war da schon da. Weißt? Wir essen auch die geistliche Speise als Erinnerung an was? Ans Abendmahl. Ja, damals, Gott hat sie versorgt in der Wüste, total. Genauso wie er uns jetzt auch versorgt. Und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt schlagen wir den Bogen ins Neue Testament, zu uns. Auch euch, 1, 2, 3, 4, die ihr tot wart durch die Übertretungen in den Sünden, bevor wir uns bekehrt haben, bevor wir zu Jesus Ja gesagt haben. In denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Und wohlgemerkt, du wirst vielleicht in deinem Leben sagen, ja, so schlimm war ich doch gar nicht. Gott schert alle unter einen Kamm. Der sagt, es gibt keinen, aber auch nicht einen, der unschuldig ist. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die vor Gott gilt. In denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Was ist da? Da ist ein Geist, der wirkt in wem? In den Söhnen des Ungehorsams. Das heißt, da gibt's wirklich, wenn wir da im Wort Gottes glauben dürfen, wenn wir das nicht einfach wegtun und sagen, was ist denn das? Da gibt es einen Geist, der wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Wie wirkt er denn? Natürlich immer so, dass es weggeht von Gott, oder? Ha? Möglichst, hey, Gott spielt keine Rolle. Evolution, hey, ganz klar Evolution. Und so weiter. Das gibt die ganze Welt, das ganze System ist voll von all den Dingen. Sorry, das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Gemäß dem Fürsten in der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Übrigens, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, da war auch so ein Punkt. Ich habe es geschwind schon ernst gemeint. Aber dann waren die Dinge, die ich vorher gemacht habe, noch viel, viel, viel wichtiger. Die Drogen waren wichtig und. Ich habe trotzdem wieder Drogen genommen, obwohl ich Christ war. Gut, Gott hat mich nicht verdammt. Aber da merkst du, da gibt's was? Nämlich derjenige, wo drin steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Okay? Weißt, wir leben nicht in der Welt. Weißt, das sieht alles so einfach aus. Ja, ich tue doch das, was ich jeden Tag tue. Aber da gibt's einen Feind. Und der kommt nicht und sagt, hey, Gott gibt's nicht. Nee, der bringt Dinge in dein Leben, ganz schleichend, wo du sagst, ach, das könnte ja auch so stimmen und das könnte ja so sein und vielleicht stimmt es auch. Und Stück für Stück entfernst du die von Gott. Unter ihnen führten auch wir einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und Titus 3, denn auch wir waren einst unverständig, jetzt sind wir verständig. Klar passieren uns Fehler, klar sehen wir die Dinge manchmal total anders, wie Gott sie sieht. Aber das ist kein Dauerzustand. Das ist nicht, wir lassen uns nicht mehr einlullen. Ich war mal in einer Veranstaltung, ich war da eingeladen, ein Freund hat zu mir gesagt, hey, wir gehen, ich habe gewonnen. Das ist sowieso immer gefährlich, wenn jemand was gewinnt. Ich habe gewonnen, ich habe eine Reise gewonnen nach Oberstaufen runter. Und dann sage ich, das ist doch bestimmt eine Butterfahrt, das ist doch bestimmt ein... Nein, diesmal nicht. Okay, wir sind runtergegangen, es war ein Pisstag, du konntest nicht mal spazieren laufen, obwohl wir das dann doch später gemacht haben. Und wir saßen in dieser sogenannten Butterfahrt, es wurde kein Butter verkauft, sondern es wurden Reisen verkauft. Und der fängt da vorne an zu schwätzen und ich bin mir vorgekommen wie im Dritten Reich. Der hat mir eine Reise in das schwätzen wollen. Ehrlich, der wollte mir was geben, was ich nicht will und was auch Gott nicht vorgesehen hat. Bloß als Beispiel, wie schnell, und wenn Leute dementsprechend reden und wenn das ganze System um die rum so ist, wie schnell lassen wir uns einlullen. Ich habe zu Martina irgendwann mal gesagt, ich hab dann gesagt, das ist mir zu viel hier, ich habe das laut gesagt, das ist mir zu viel hier, sag mir, wenn es Mittagessen gibt, dann komme ich wieder. und haben uns einen Schirm geschnappt und sind spazieren gelaufen. Und zum Mittagessen sind wir wiedergekommen, zu Kaffee und Kuchen sind wir wiedergekommen. Aber soll ich euch mal was erzählen? Außer mein Freund, mit dem ich da war, hat jeder eine Reise gekauft. Und ich habe einige, und da waren zwei aus Riedheim, da wo ich wohne, und ich habe sie dann später gefragt, dann haben sie gesagt, Mann, wir haben das storniert, wir haben gesehen, das gibt zuerst woanders ganz billig, außerdem wollten wir das gar nicht. Hey, weißt du, und so geht der Teufel vor, der macht es nicht offensichtlich und sagt, das ist falsch und das darfst du nicht machen und das darfst du nicht machen oder das darfst du machen und das solltest du machen. Nee, das passiert in unserem Weltsystem, ganz einfach, das passiert. Okay, denn auch wir waren einst Unverständige, ungehorsam gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und untereinander hassend. Das mag jetzt nicht so krass sein, aber wenn die dementsprechende Situation kommt, dann bringen Menschen auch fertig, andere Menschen zu essen. Okay, weißt du, wenn Not da ist. Es sind immer die Situation macht der Mensch oder beziehungsweise da zeigt sich, was in dir drin steckt. Wenn Druck auf den Kessel kommt, dann siehst du die Fehler. Und jetzt kommen wir zu der ganz zentralen Bibelstelle. Und das ist in uns passiert. Das ist was, was passiert ist, wo du gesagt hast, okay, Jesus, ich nehme dich als Herrn und Erlöser an. Was wollen wir sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod hineingetauft worden sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Erinnert ihr euch an die Ägypter? Das Alte ist weg. Und Gott hat sie getauft. Er hat gesagt, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Und jetzt zeige ich euch, ich schneide das ab. Ich schneide es hinter euch ab. In den Tod hin. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch ihr oder wir in einem neuen Leben wandeln. Sieh, alles ist neu, sagt Gott. Das ist im Geist schon passiert. Das ist wirklich passiert, das ist in dir drin passiert. Gott sieht es auf diese Weise. Gott sieht es auch, dass du jetzt in himmlische Regionen versetzt worden bist durch Jesus Christus. Deswegen sind hier auf der Erde immer noch in dieser Zwischenzeit die Feinde um dich rum. Alles ist immer noch so und du darfst sehr wohl dein Christ stehen. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht, und genau das ist die Taufe, da bezeugen wir eins. Wir sagen, Jesus, ich mache mich mit dem eins, das was du jetzt für mich getan hast. Ich gehe auch ins Wasser, so wie du es gesagt hast, und ich mache mich eins mit deinem Wille und mit deinem Plan. Und in ihm gleich geworden sind, in seinem Tod, so werden wir auch mit ihm in der Auferstehung gleich sein. Wir machen uns, wir identifizieren uns mit ihm. Genauso wie sich das Volk mit Mose identifiziert hat und Gott sie auf Mose getauft hat und das extra noch gesagt hat, ich habe sie jetzt auf Mose getauft. Auf den Plan, auf den Wille, auf den Führer damals. Wir sind nicht auf Mose getauft, wir sind auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist getauft. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Was du machst in der Taufe ist Folgendes. Du legst ein Bekenntnis ab vor der sichtbaren und vor allem, und das ist das Wichtigste, vor der unsichtbaren Welt. Dass du sagst, ja, jetzt, das hat Gott in mir gemacht und ich bekenne das. Genauso wie du bekennst, ich glaube an Jesus Christus, an seinen einzigen Sohn, dass er für mich von den Toten auferstanden ist, dass er aufgefahren ist und dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Genauso bekennst du in der Taufe, dass Jesus für dich gestorben ist und dass genau das passiert ist. Und dann kann der Feind kommen mit allem möglichen Müll von der Vergangenheit, was er zu mir auch selbstverständlich auch kommen ist. dann sage ich, hey, hast du nicht gesehen, wie ich da runtergegangen bin? Hast du es nicht gesehen? Du hast kein Anrecht mehr auf mich. Du hast kein Anrecht. Du hast keine Chance. Du hast doch gesehen, wie ich ins Wasser gegangen bin. Hast du doch gesehen. Also, und Gott hat sich dazu gestellt. Da wir nun mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dann sucht, was droben ist, nicht das, was auf der Erde ist. Und genau das machst du. Du sagst, ich gehe mit Jesus, ich gehe ins Wasser und jetzt mache ich eins. Ich entscheide mich, ich suche nimmer das, was auf der Erde ist, sondern ich suche das, was Gott für mich hat. Und wisst ihr was? Das, was Gott für dich hat, ist immer besser wie das, was du meinst, was du für dich hast. Glaub mir das, ehrlich. Ich bin so oft auf die Schnauze gefallen, wenn ich gemeint habe und das ohne Gott gemacht habe, wenn ich gemeint habe, das kann ich allein machen. Oder das ist ein... Klar, manchmal geht's gut, weil Gott sagt, Gott ist gnädig mit uns, total gnädig. Aber es ist immer besser, das mit Gott zu machen. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet ihr auch mit ihm offenbar werden. Und da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, übrigens Buße, nur umdrehen, nur Gedankenänderung. Und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und das ist auch so Sache. Da steht, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Aber was da wirklich steht im Urtext, ich habe ein bisschen nachgeguckt. Da heißt, aufgrund der Vergebung der Sünden. Steht da wirklich. Da steht wirklich, lasst euch taufen, nicht zur Vergebung der Sünden, sondern aufgrund der Vergebung, aufgrund dessen, was in dir passiert ist. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die ferne sind, so viele der Herr unser Gott herzugerufen hat. Und dann nur kurz die Geschichte, ich will euch bloß zeigen, das war früher ein totaler Bestandteil von jeder Verkündigung. Da war dieser Äthiopier, dieser Kämmerer, das war wohl, der, ja, heute ich sage, wer ist denn unser Finanzchef in Deutschland? Mir fällt gerade der Name, da helf mir. Weißt du? Genau, der Klingbeil, der zweite Kanzler, genau. Der ist da Straßenentlangfahrer und der sieht der Philipp. Der Philippus springt auf der Waage und der Philippus erzählt ihm und er sieht, dass er gerade der Jesaja liest, dieser Kämmerer. Und er fragt der Philippus ihn, verstehst du überhaupt, was du da liest? Nee, wie soll die? Und dann legt er ihm das Evangelium aus und erklärt ihm das ganze Evangelium. Und jetzt passt mal genau auf, was muss in dieser Erklärung vom Evangelium dabei gewesen sein? Sie aber auf dem Weg, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Was muss in diesem Evangelium mit drin gewesen sein? Hä? Die Taufe muss mit drin gewesen sein. Der hat das Evangelium nicht verkündigt, nimm Jesus an und alles ist happy. Sondern er hat gesagt, hey, das musst du öffentlich bezeugen, weil er genau gewusst hat, da gibt's Feinde. Er hat genau gewusst, da ist noch viel mehr. Und wenn du in der Bibel liest, da gibt's auch eine Bibelstelle, dass wir durch die Taufe hineingetauft worden sind in den Leib. Du hast dich entschieden, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Du hast, also nicht in der Gemeinde, sondern im großen Leib auf der Welt. Das ist auch durch die Taufe passiert. Wir sind hineingetauft in den Leib. Aber ich möchte es jetzt ein bisschen abkürzen. Jesus hat sich taufen lassen. Hat er es nötig gehabt? Hat er Sünde gehabt? Nee, der hat sich mit unserer Sünde identifiziert. Und übrigens, nachdem Jesus sich hat taufen lassen, hat sein Dienst angefangen. Er hat es als Zeichen genommen, jetzt legen wir los und tun der Wille Gottes, nämlich sterben, ans Kreuz gehen, auferstehen. Hat er sich taufen lassen? Taufe war wohl wichtig für ihn. Und er ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa, die Bewohner von Jerusalem, und da ist von Johannes die Rede, Johannes der Täufer. Warum hat er die Taufe? Der hat eine Bußpredigt gehalten, er hat gesagt, hey, dreht um. Da kommt auch jemand, der den könnt ihr annehmen, der tauft nicht mit Wasser, der tauft mit Heiligen Geist. Hey, dreht um, ändert euer Leben. Und aufgrund von dieser Entscheidung, sein Leben zu ändern, was haben sie gemacht? die haben sich taufen lassen. Und jetzt, ganz am Schluss, ich höre auf. Das griechische Wort für Taufe, abgeleitet von Baptizo und bedeutet wörtlich eintauchen, untertauchen oder vollständig mit Wasser bedecken. Das dazugehörige Hauptwort für die Taufe, Baptisma, ursprüngliche Wortbedeutung, eintauchen, oder das Wort hat man auch verwendet, wenn man früher Stoffe gefärbt hat. Ja? Was passiert, wenn du Stoffe reintunkst? Die kommen anders wieder raus. Ja? Wenn du es bloß ein bisschen reintust und was abbindest, dann gibt es Batik. Dann gibt es nicht richtig. Ist nicht richtig getauft. Ne? Okay? Und da habe ich nochmal nachgesprungen. Keine Besprengung. Das Wort beschreibt in seiner Grundbedeutung nach kein leichtes Benetzen oder bloßes Begießen, sondern das vollständige Hineinkommen in ein Element. Okay, ich höre auf. Schaltet ihr das aus? Wir haben heute Abendmahl. Und ich glaube, Abendmahl ist eine Gelegenheit, auch sein Leben zu überprüfen und zu schauen, bin ich nur auf dem Weg? Sehe ich das so? Oder hat sich schon ganz viel in mein Leben eingeschlichen? Und manche sagen, ja, Abendmahl, das ist ja bloß etwas Symbolisches. Ich kann mir erinnern, der Paulus schreibt über das Abendmahl und er schreibt, einige von euch sind krank und entschlafen, weil sie das Abendmahl nicht in richtiger Weise zu sich genommen haben. Also hat es doch irgendwo Auswirkungen? Ich habe Zeugnisse gehört von Menschen. Vor 2 Wochen, als ich das bei den Teenies mit der Taufe gemacht habe, hat eine, die war schon tauft, die hat Zeugnis gegeben und hat gesagt, ja, bei mir hat sich nach der Taufe echt was verändert. Ich habe Entscheidungen getroffen und vorher, da konnte ich nicht vor Leute irgendwie reden und ich habe mir immer geniert und das hat irgendwie nicht funktioniert und nach der Taufe war ich frei da drin. Also da ist was passiert. Das muss nicht sein. Man kann das auch aus reinem Gehorsam Jesus gegenüber machen.